So, kann jeder das sehen? Gut. Das Thema heute ist der goldene Räucheraltar. Und das ist in Wirklichkeit etwas, das ich selbst nie genug geschätzt habe. Es ist eine sehr beeindruckende Sache, wenn wir uns, wir schauen uns nur die Möbelstücke an, aber wir schätzen nicht so wirklich diese Bedeutung, die dahinter steht. Und deswegen wollen wir da in der Konferenz hineingehen. Und unsere Wertschätzung dafür soll zunehmen. So lasst uns weitermachen, wie wir in den vorangegangenen Versammlungen gehört haben. Dies ist ein Überblick der Stiftshütte. Wir schauen hier an den äußeren Hof, den Brandopferaltar, das Waschbecken und die Stiftshütte selbst. Die Vogelperspektive, da sieht man, wo der Räucheraltar ist. Genau dort ist der goldene Räucheraltar. Und eine Sache, die ich realisiert habe, während wir mitgeteilt haben, ich habe es mehr und mehr verstanden und gesehen, unser Ziel ist es, dort im Allerheiligsten zu sein. Das ist der heiligste Ort. Dort ist die Gegenwart Gottes. Oft wollen wir nur im äußeren Vorhof bleiben. Wir sprechen viel über die Opfer. Und das ist wichtig natürlich. Das ist das, was Gott will, was er von uns will. Aber manchmal vergessen wir, dass das Ziel dort drinnen ist, hineinzugehen. Wir wollen tiefer hineingehen und tiefer. Und wir sprechen über das Haus des lebendigen Gottes. Und eine Sache, die ich sehr interessant finde, dass wir später sehen werden, dieser Räucheraltar zeigt unsere Gemeinschaft mit Gott. Und dass wir diese Gemeinschaft mit ihm haben können und ihn auch hören können, dass er zu uns redet. Ja. Wenn dieser Vorhang nicht wäre, dann würde der Räucheraltar direkt an der Gegenwart Gottes bei der Bundeslade stehen. Erinnert euch, als Christus am Kreuz gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen. So, der Weg zum Vater ist geöffnet worden. Wir sollten diese enge Gemeinschaft mit dem Vater haben. So, wir sprechen davon, dass diese Stiftshütte Gottes Wohnort ist. Ja, wenn ich in irgendein Haus hineinkomme, da gehe ich nicht einfach an den Kühlschrank und hol was raus und esse. Wenn ich hineinkomme, dann will ich mit dieser Person sprechen. Natürlich kann ich mit jemandem was Gutes essen, aber ich gehe da nicht hin zum Essen, ich hoffe nicht. Sondern ich gehe dorthin und besuche jemanden, dass ich mit der Person reden kann. Dass ich von ihr hören kann und sie von mir. So, das ist wirklich, was der Herr will. In Englisch kannst, gibt's ein Sprichwort, du kannst nicht einfach da hineinschlendern, wie du willst. Oder, na, das ist ein heiliger Ort, das ist ein Heiligtum, die Stiftshütte. So, um hineinzugehen, besonders ist am Tag der Versöhnung das Blut des Sündopfers nötig und auch das Brandopfer ist zuerst nötig und dann muss ein Waschen da sein und die Reinigung muss da sein, bevor wir hineingehen können. Wenn wir das sehen, lass mich weitergehen. So, hier, wenn ihr hineingeht, das ist es, was ihr seht. Ihr seht den Leuchter, den goldenen, die Schaubrote und aber am Ende siehst du diesen goldenen Räucheraltar. Nur für die Neuen kurz noch etwas. Warum wir über diese Dinge sprechen in dieser Konferenz ist, weil Gott uns etwas Tieferes zeigen möchte als nur unsere Erlösung, unsere Errettung, weil wir hatten eine Frage darüber. Unser Ziel ist es, Könige und Priester für Gott zu sein. Und als Priester haben wir eine Pflicht und Verantwortung, ihm zu dienen. Und Gott erlaubt uns nicht einfach nur in irgendeiner Art und Weise, wie wir meinen, dass es recht ist, zu dienen. So alle diese Stiftshütte, diese Symbole und alle Dienste der Leviten in Mose, in den Büchern Mose, sie sind nicht für uns, dass wir nur den Buchstaben nachfolgen, sondern sie helfen uns zu verstehen, was Gott von uns in unserem christlichen Leben und Dienst erwartet und wie wir als Christen leben sollen. Das Wort Gottes wird nie alt und verschwindet nicht, so wie der Bruder mitgeteilt hat. Wir dürfen diese Dinge nie als abgeschaffen betrachten oder überflüssig. Immer wenn ich als Kind bei 2. Mose, 3. Mose und 5. Mose angekommen ist, dann habe ich es übersprungen. Und wenn wir das machen, dann habe ich so viel verpasst. Und es ist so viel zu sehen, zu verstehen und auch zu praktizieren dort. Und auch der goldene Räucheraltar und die ganzen anderen Gegenstände in der Stiftshütte soll uns eine größere Wertschätzung geben über die Dinge, die wir zu tun haben. So, das ist hier das Innere des Heiligtums. 2. Mose 30, 1 bis 10. Auch ist wieder dieser goldene Räuchertal aus Akazienholz gemacht. Er verrottet nicht, Insekten mögen es nicht, er ist sehr beständig und langlebig. Und das ist, zeigt die unverderbliche Menschlichkeit des Herrn. Und es ist mit Gold überzogen und das ist die Natur Gottes. Da ist keine Bronze, da ist kein Silber, nichts anderes. Es ist nur Gold. Überall, wo du hinschaust, dort. Alle Gegenstände im Heiligtum sind aus Gold. Die Bronze ist draußen. Aber wenn du in das Heiligtum hineinkommst, siehst du Gold. Mit auch diesem goldenen Räucheraltar. Und was ich sehr besonders finde, ist der Platz, der Ort, wo er steht, direkt vor dem Vorhang, direkt auch vor der Bundeslade und dem Gnadenthron. Wenn dort kein Vorhang wäre, dann wäre es der Räucheraltar direkt vor der Bundeslade. Das ist sehr wichtig, weil unsere Gemeinschaft mit Gott ist sehr nahe. Wenn ich mit jemandem sprechen möchte, dann möchte ich nicht von 10 Meter Entfernung mit ihm sprechen. Ich möchte nahe mit ihm sprechen. Wenn ich 10 Meter weg bin, dann höre ich diese Person auch nicht. Der beste Ort, um mit jemandem zu sprechen, ist nahe dran. So, ich fand, dieser Standort ist auch sehr wichtig. Ein weiterer Punkt ist, dass Aaron, der Hohepriester, jeden Morgen süßes Räucherwerk dort zwischen den bei der Dämmerung. So, dann füllt er das Öl in den Leuchter und schneidet ihn die Lampen. Und ja, damals gab es keine Elektrizität dort, deswegen musste man sich um die Lampen kümmern und das Öl nachfüllen und den Leuchter beschneiden, die Lampen beschneiden. Und je mehr du das machst, je mehr Licht du hast, wenn es zunimmt, dann siehst du wirklich unseren Zustand mehr. Und das drängt uns vorwärts, zu ihm zu kommen, wenn wir nicht nur in Finsternis sind, sondern in der Dämmerung sind. Das ist sehr bedeutsam. So, wenn Aaron die Lampen beschneidet, das ist, damit das Licht der Lampen heller wird. So, das ist der Zeitpunkt, wo das Räucherwerk dargebracht wird, wenn die Lampen hell scheinen. Kein fremdes Feuer. Was heißt fremdes Feuer? Es heißt nicht merkwürdig. Es heißt, es ist nicht akzeptabel. Fremd ist nicht akzeptabel. Es ist nicht erlaubt worden von Gott. So, kein fremdes Feuer darf dort gebracht werden. Und kein fremdes Räucherwerk, auch keine Brandopfer, Speiseopfer, Trinkopfer durften hier geopfert werden. Es ist nur für das Verbrennen, nur für das Räucherwerk. Und woher kommt das Feuer? Es kommt immer von dem Brandopferaltar. Dieses Feuer kam vom Herrn sogar, als sie den Priesterdienst angefangen haben und das Brandopfer auf den Altar gelegt haben, kam das Feuer vom Himmel herunter. Das ist kein menschengemachtes Feuer, das ist von Gott. Und einmal im Jahr, während dem Versöhnungsfest, sollte Aaron die Sühnung wirken mit dem Blut, das von dem Altar kommt. Nachher schauen wir das uns noch an. Und in 2. Mose 30 sehen wir mehr Details über das Räucherwerk. Wir gehen nicht in die Details, aber es ist auch sehr kostbar. Am Versöhnungstag, ja, der Versöhnungstag ist sehr in Verbindung mit dem Räucheraltar. Es ist nicht nur unsere Seele zu verleugnen. Das Räucherwerk ist fein gemahlen am Versöhnungstag und wird hineingebracht hinter den Vorhang in den heiligen Ort. Und auch dieses Räucherwerk ist nicht für den persönlichen Gebrauch. Du kannst nicht etwas, was für Gott gemacht ist, für deinen eigenen Genuss benutzen. Wir können dieses Räucherwerk nicht herstellen. Nicht herstellen und für uns selber verbrennen. Und wir sehen das. Ja. Im Priesterdienst geht es gar nicht mehr um meinen Genuss, sondern um Gottes Genuss. Am Versöhnungstag sah es ungefähr so aus. Das ist vom Tempelinstitut ein Bild des Hohen Priesters. in seiner leinenen Kleidung, sein Turban und sein Kleid, und er nimmt eine Hand voller Räucherwerk, das fein gemahlen ist, und tut es auf die Kohlen, die er vom Räucheraltar genommen hat. Es gibt hier ein Vorgehen, das sehr speziell ist. Zuerst braucht man beim Versöhnungstag das Sünd- und Brandopfer. Der Priester muss in Wasser gewaschen werden. Er musste alles das tragen, was er anhat. Und eine Schaufel mit brennenden Kohlen vom Brandopferaltar bringen. Und seine Hände voll mit süßem Räucherwerk. Und das Räucherwerk musste auf die brennenden Kohle vor den Herrn gelegt werden. Und dieser Räucherwerkwolke musste den Gnadenthron einhüllen. Und das Blut des Sündopfers wurde an die Hörner des goldenen Räucheraltars gebracht, um Sühnung zu erwirken. Ihr müsst euch daran erinnern können. Ihr müsst euch das merken. Das ist alles sehr bedeutsam. Was ich hier gesehen habe, was ich mit euch teilen möchte, dieses Räucherwerk stellt Christus dar. Dieses Räucherwerk wurde zur Versöhnung benutzt, um Sühnung zu schaffen für das Volk, weil Christus auch der eine ist, der für uns einsteht und der auch dieses Räucherwerk verbrennt. Es ist ein süßes, wohlriechendes, wohlgefälliges Räucherwerk. Und in 4. Mose 16 habe ich festgestellt, 4. Mose 16, nächsten Tag, das ist 3. Mose 16, Entschuldigung. Nee. Also die Geschichte, wo das Volk gemurrt hat nach dem Tod der Söhne Aarons. Und Aaron hat das Räucherwerk dargebracht. Und Gott hat gesagt, geht weg, dass ich sie alle vernichte. Das Volk war böse und hat sich beschwert und gegen Mose und den Herrn rebelliert. Und der Herr, was wollte er machen? Er hat gesagt, verschwindet von ihnen, ich werde sie alle vertilgen. Und was haben sie dann gemacht? In Vers 46. Mose hat zu Aaron gesprochen, nimm eine Räucherpfanne mit Kohlen und nimm das Räucherwerk, geh schnell zur Versammlung und mach Sühnung für sie, dass diese Plage aufhört. Und Aaron hat es genommen und er ist in die Versammlung gerannt und die Plage hat schon begonnen. Und er hat dieses Räucherwerk hineingebracht und Versöhnung geschaffen. Und in Vers 50 stoppt diese Plage. Ist das nicht, was Christus für uns tut? Wisst ihr, Aaron ist ein Bild für Christus. Ja, das ist der Job des Hohen Priesters. Wer ist unser Hoher Priester heute? Es ist Christus. Was hat Aaron gemacht? Er hat dieses Räucherwerk genommen. Er hätte viel machen können. Er hätte ein Opfer bringen können, Brandopfer. Er hätte vieles machen können. Aber es war hier was Besonderes mit diesem Räucherwerk. Als er es verbrannt hat, es hat die Plage beendet. Und es war wohlgefällig für Gott. Es war etwas, das für das Volk Sühnung geschaffen hat. Und das ist das, was der Herr für uns tut. In Hebräer 7, Vers 25 steht es geschrieben. Daher kann er auch aufs Völligste erretten, die durch ihn zu Gott vorwärts kommen, denn er lebt immer da, um für sie einzustehen. Das ist es, was Jesus für uns tut. Ich weiß von mir selbst, dass ich so viele Fehler habe und ich gebe dem Herrn so viel Anstoß. Aber erstaunlicherweise hat Gott mich noch nicht aufgegeben. Warum ist das so? Weil unser großer hoher Priester vor den Thron kommt und für uns einsteht, so wie es Aaron da gemacht hat und dieses Räucherwerk verbrannt hat. Ja, wir denken vielleicht über uns selbst, ich habe so viel Fehler gemacht, wie soll ich es schaffen, wie soll Gott mich annehmen, wie sollte ich überhaupt das vollenden? Aber wir haben jemanden, der für uns einsteht. Er bringt wohlriechendes Räucherwerk. Er steht vor dem Vater für uns ein. Er betet für uns vor Gott. 1. Johannes Kapitel 2. Er steht für uns ein. Römer 8 sagt, dass der Geist für uns betet. Römer 8, 26 und 27. Gleicherweise hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, wie wir beten sollen, wie es sich gebührt, aber der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. 27 steht, er tritt für die Heiligen ein, wie es Gott entspricht. Da ist Christus, der uns voranbringt. Er steht für uns ein. Er sagt Gott, Vater, gib ihm doch noch eine Chance. Sei mit ihm gnädig. Ich werde es mit ihm schaffen. Johannes 17 steht geschrieben, wie er für seine Jünger betet. So betet er für uns auch in Lukas 22. Lukas 22, 31 und 32, das Beispiel von Simon. Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Was hat Jesus gemacht? In Vers 32, ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und du, wenn du dich einst umgewandt hast, dann stärke deine Brüder. Glaubt ihr, Jesus ist nicht nur der, der uns gerettet hat von der ewigen Hölle, sondern er ist der, der immer noch für uns betet. Er verbrennt immer dieses Räucherwerk vor Gott. In Hebräer 6 steht, dass er in die Gegenwart Gottes hinter den Vorhang hineingegangen ist. Alles, was wir in 2. Mose und 3. Mose über die Stiftshütte lesen, das sind Symbole über das, was eigentlich heute stattfindet. Heute haben wir unseren großen hohen Priester, der hinter den Vorhang geht und dort uns für uns versöhnt und für uns eintritt. Und Matthäus Kapitel 3, er ist der Einzige, der Gott wohlgefällig ist. Matthäus 3, 17, deswegen kann er einstehen. Gott hat hier gesagt, dies ist mein geliebter Sohn, in dem ich Wohlgefallen habe. Dieses Räucherwerk ist Christus, der wohlriechend und zufriedenstellend für Gott ist. Es ist direkt vor der Bundeslade. Und der Rauch geht hier um den Gnadenthron herum. Und es bedeckt den Gnadenthron. Weil das ist, wo Gottes Gegenwart ist. Nur Christus kann dieses wohlriechende Aroma vor Gott bringen. So, der Tag der Versöhnung ist sehr nahe am goldenen Räucheraltar. Warum konnte Christus für uns Versöhnung erwirken? Er konnte kein einfaches Leben haben. Als er auf der Erde gelebt hat, er hat sehr viel für uns gelitten. Er wurde geschlagen. Ja, so wurde das Räucherwerk fein gemahlen. Nicht nur ein bisschen grob, sondern fein gemahlen. Das zeigt das Leiden Christi, das er gemacht, durchlebt hat, um für uns Versöhnung zu erwirken. Es wurde fein gemahlen. Und das wurde am Tag der Versöhnung hineingebracht, um für uns Sühnung zu erwirken. Ein weiterer Aspekt ist, dass das Räucherwerk mit dem Gebet für Gott in Verbindung steht. Psalm 141, lass mein Gebet vor dir als Räucherwerk gelten. Ist unser Gebet zufriedenstellend und süß für Gott? Lukas 1, die Volksmenge hat außerhalb des Tempels gebetet während der Stunde des Räucherns. Und Apostelgeschichte 6, 4, die Apostel haben beständiges Gebet dargebracht. Hier ist das ein kontinuierliches Gebet. In Offenbarung 5, Vers 8 geht es darum, dass das Räucherwerk das Gebet der Heiligen ist. Offenbarung 8, Vers 3 ist dieser himmlische Räucheraltar vor dem Thron. Die Stiftshütte wurde nach einem Bild, das Mose gesehen hat, gebaut. Und es ist so interessant zu sehen in Offenbarung Kapitel 5. Siehst du das? Und du siehst den Cherubim vor diesem Thron. Dort ist dieser himmlische, goldene Räucheraltar. Es passt so zu dem Bild der Stiftshütte in Mose. Es ist genauso wie ein goldener Räucheraltar vor der Bundeslade ist, so ist auch im Himmel ein himmlischer Räucheraltar vor dem Thron Gottes. Und die Gebete der Heiligen steigen dorthin auf. Und was passiert? Es tut sofort Gott in Aktion bringen. So, das Gebet der Heiligen war akzeptabel für Gott. Die Frage ist, ist mein Gebet heute akzeptabel für Gott? Oft in unserem Leben als Christen oft habe ich nicht gewusst, ob das, was ich tue, Gott gefällt. Ich war meistens damit beschäftigt, was macht Gott für mich und lass mein Leben leichter machen und er soll mir mit meinen Problemen helfen und helfen, welche Schule ich gehen soll und welche Lebensentscheidung ich treffen soll. Es ging immer nur um mich. Ein Schlüssel für das Räucherwerk ist, es stellt Gott zufrieden und gefällt ihm. Darum, bevor sie hineingehen konnten, um das Räucherwerk zu verbrennen, mussten sie zuerst zum Brandopferaltar gehen. Das ist ein vollständiges Verleugnen unserer Seelenleben. Da gibt's nicht mehr mich. Wenn ich dieses süße Räucherwerk bringen will, dann gibt's nicht mehr mich und ich. Das geht nur darum, was hier zählt. Gefällt das Gott und stellt es ihn zufrieden? dieses Räucherwerk war wohlgefällig für Gott. Ich stelle hier eine Frage in Offenbarung 8, Vers 3. Nachdem die Gebete der Heiligen erwähnt werden, Offenbarung 8, Vers 3, die Gebete wurden geopfert mit dem Räucherwerk, und der Rauch des Räucherwerks stieg auf mit den Gebeten der Heiligen aus der Hand des Engels vor Gott. Und was ist dann direkt danach passiert? Es gingen die sieben Trompeten los, die sieben Posaunen. Was für ein Gebet braucht es, um die sieben Posaunen los, dass sie losgehen? Ich glaube nicht, dass mein um mich selbst drehendes Gebet diese Posaunen starten werden. In Jesaja wurde sogar dieses Räucherwerk ein Anstoß. Jesaja 1, Vers 13. Euer Räucherwerk ist mir ein Greuel. Sie wurden Götzendiener. In 2. Chronik 26, 16 hat König Uzzia Räucherwerk verbrannt. Er dachte, er kann einfach reingehen und es machen, hat und sofort Aussatz bekommen. Jesaja 65, Vers 3. Sie haben in Jesaja 65, Vers 3 Räucherwerk auf irdischen Altaren dargebracht, auf Lehmaltaren. Das ist von unten, das ist menschlich. Oder beten wir für himmlische Dinge? Beten wir für etwas, das Gott zufriedenstellt? Oder ist es sogar ein Anstoß, eine Show, um gut dazustehen? Vor vielen Jahren, wo ich mich getroffen habe in einer Gruppe, jeden Sonntag morgen ist ein Bruder aufgestanden, mit blumiger Sprache, ein langes Gebet, das sich so geistlich angehört hat. Aber wenn du geguckt hast, haben alle geschlafen. Es hat sich so nach einer Show angefühlt. Anstatt nach oben hin zu beten, betet ihr nach unten für die anderen Leute. So ist unser Gebet ein Wohlgeruch für Gott. Beten wir nur für irdische und selbstsüchtige Dinge, unsere eigenen Verlangen. Jakobus 4, Vers 3 und 4. Ihr bittet und bekommt nicht, weil ihr es in euren Lüsten vergeuden möchtet. Was ist das Motiv hinter meinem Gebet? Bete ich nur für selbstsüchtige Dinge, für meine eigenen Genüsse und Verlangen? Das ist kein wohlriechendes Räucherwerk für Gott. Ihr könnt, ich heiße nicht, ihr dürft nicht für euch beten. Wenn ihr jetzt sagt, Mose hat gesagt, betet nicht für euch selbst, das sage ich hier nicht. Nicht falsch verstehen. Wir müssen definitiv für uns beten, weil wir so viel Mangel haben. Aber wofür wir beten? Die Anliegen. Bete ich dafür, Herr, ich will dich mehr lieben. Herr, ich will dir wirklich mehr gehorchen. Herr, rette mich von meiner Ungehorsam, meinem rebellischen Herzen. Der Herr hat uns ein Beispiel gegeben in Matthäus 6, als er das Gebet gelehrt hat, für das Reich zu beten, dass sein Wille geschieht auf der Erde und im Himmel, wie im Himmel. Ja, natürlich brauche ich auch die grundlegenden Dinge. Und wenn ich sie nicht habe, wenn ich genug Essen habe, dann ist mein Dienst auch für Gott eingeschränkt. So, unser himmlischer Vater hört gerne unser Gebet und unsere Bedürfnisse. Wir sollen es schon ihm sagen. Das ist nicht falsch. Wir müssen das sagen. Er will, dass wir zu ihm kommen. Denk daran, der goldene Räucheraltar ist direkt nahe an der Bundeslade. Er möchte diese Nähe, diese nahe Beziehung mit ihm. Er will von uns was hören und will zu uns sprechen. Wir sollen definitiv für alles, was wir brauchen, beten. Für unser Wachstum und unsere Reife. Aber der Unterschied, was ist unser Verlangen? Beten wir für selbstsüchtige Dinge? Welche Farbe soll ich für mein Auto aussuchen? Ich glaube nicht, dass das wirklich wichtig für den Herrn ist. Welche Aktien soll ich nehmen? Wo verdiene ich mehr Geld? Das ist selbstsüchtig. Weißt du, wenn ich das rote Auto habe, dann kann ich, keine Ahnung, kann ich die Heiligen mit meinem roten Auto durch die Gegend fahren? Du sagst das vielleicht, aber tief in deinem Herzen ist es immer noch für dein eigenes Verlangen, deine eigene Begierde. Im heiligen Ort gibt es ein Licht, das auf uns scheint, dass während wir beten, unsere wahre Motive ans Licht kommen. Das Gebet vom Geist ist mit Gottes Willen überein. Es muss nach seinem Willen gebetet werden. Und voll ihm untertan sein. Nicht von uns selbst. Es kommt nicht von uns selbst. Darum ist hier ein weiterer Punkt. Wir beten nach Gottes Willen und benutzen Gottes Wort als Grundlage für das Gebet. Woher wissen wir denn, was wir beten sollen? Darum haben wir das Wort. Und das kann uns leiten in unserem Gebet. Hier ist auch dieser einstehende Aspekt. Er steht ein und bittet für die Heiligen. Auch wir haben diese Aufgabe als Priester, für die Heiligen einzustehen. Diese Dinge gefallen dem Herrn. Unsere eigenen Bedürfnisse auf die Seite zu legen und für die Heiligen zu beten. Jakobus sagt 5,16, das wirksame Bitten eines Gerechten vermag viel. Darum müssen wir gereinigt werden, gewaschen, unsere Hände und das Blut des Sündopfers. Wenn wir dieses Bewusstsein nicht haben, wenn wir einfach zu Gott kommen und für irgendwas beten, dann beten wir einfach für falsche Sachen. Wir beten für unsere eigenen Verlangen. Wir brauchen das Waschen des Waters, das Brandopfer, um uns selbst zu beseitigen. Und das Sündopfer mit unserer Sünde, das ist so die Sünde beseitigt. Dieser Räucherwerkaltar ist so nahe bei Gott. Das ist keine kleine Sache. Wir beten einfach manchmal für dumme Dinge, für Unsinniges. Habt Acht, wie ihr es interpretiert, was ich sage, wie ihr es versteht. Dinge, die einfach für unsere eigenen Bedürfnisse sind. Aber wenn wir Christus als unsere Gerechtigkeit nehmen, dann ist das Gebet wirklich effektiv, wie Jakobus sagt. Darum müssen wir uns selbst verleugnen und Christus als unsere Gerechtigkeit nehmen und Gott wird das Gebet des Gerechten hören und antworten. Wenn ich so bete, dann tue ich wirklich, dass Christus als dieses Räucherwerk, dieses heilige Räucherwerk darbringen, weil es ist, bin nicht mehr ich, sondern es ist Christus für Gottes Reich, für sein Haus. Ich habe die gleiche Liebe, ich bin eins mit ihm und ich bete nach Gottes Willen. Ich bete, dass Gottes Wille geschieht auf dieser Erde und in der Gemeinde. Sollte das nicht wohlgefällig sein für Gott? Bestimmt. Nimm das Wort als unsere Basis für das Gebet. Benutzt das Wort, es leitet unser Gebet, weil er ist es selbst. Er selbst ist das Wort. Wir müssen auf unser Gebet achten. Und das Bild der Stiftshütte kann uns den rechten Weg führen. Nicht, betet nicht leichtfertig oder auch leichtfertig. Es ist eine sehr heilige Sache. Seid nicht einfach zufrieden. Ich habe einfach ein Opfer am Tag des Herrn. Ja, das Opfer ist im äußeren Vorhof, aber ich will auch weitergehen. Ich will tiefer hineingehen. Ich will, dass mein Wandel mit ihm wohlgefällig ist, dass es ihn zufriedenstellt, weil ich bringe etwas von Christus vor ihn. Möge der Herr mehr und mehr von diesem goldenen Räucheraltar uns offenbaren. Amen. Herr, wir beten, dass wir alle den ganzen Weg hineingehen, dass wir lernen, vor dem Räucheraltar zu beten, was auf deinem Herzen ist. Herr, dass wir auch dein Sprechen hören. Herr, unser Gebet soll dem entsprechen, was du willst. Herr, dass deine Verwaltung hier ausgeführt werden kann auf der Erde. Herr, lehre uns zu beten. Wir möchten nicht wie die Nationen nichtig beten. Hilf uns, Priester zu sein, die lernen, vor den goldenen Räucheraltar zu kommen. Lass unsere Gebete heilig und akzeptabel für dich sein. Auch wirksame Gebete eines Gerechten, die viel bewirken. Lass uns gerecht sein und unsere Gebete auch wirksam sein. Wir beten, dass unsere Gemeinschaft mit dir besser wird. Wir wollen wissen, was dein Wille ist. Wir wollen wissen, was der Dienst an diesem goldenen Räucheraltar ist. Herr, wir haben Verlangen, mit dir Gemeinschaft zu haben. Zeig uns diesen goldenen Räucheraltar. Wir beten, dass jeder von uns in die tiefere Wirklichkeit hineinkommt. Amen. Vater, danke. Herr, du bist unser hoher Priester. Die Zeit ist um. Die Zeit vergeht so schnell. 3-Tage-Konferenz. Ist schon das letzte Treffen heute Nachmittag. Es fängt um 4.30 Uhr an. So, seid pünktlich heute Mittag. Letzter Tag des Festes. Es sind so viele Heiligen hier, wenn der Herr euch berührt hat, dann teilt es mit. Wir haben noch bestimmt eine halbe Stunde Zeit. Ja, es wird gut sein und eine Ermutigung für alle, wenn ihr auch was mitteilt. Unser Ziel ist es, den Gnadenthron zu berühren und ans Allerheiligste voranzukommen. Das ist unser Ziel. Vielleicht werden wir in Zukunft noch darüber Gemeinschaft haben können. Das kostbarste Möbelstück steht dort im Allerheiligsten. Es ist die Bundeslade. Wenn die nicht da wäre, dann könntest du die ganze Stiftshütte vergessen. Amen. Lob den Herrn. Gut, dann bis heute Nachmittag. Lob den Herrn.